Es gehört mehr gesoffen, mehr gefressen und definitiv mehr gefickt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Ja, das Intro sagt schon, wir sind sehr, sehr positiv auf das neue Jahr gestimmt.
Mhm.
Genau, schau, da hört man schon die kleine helle Stimme im Hintergrund. Der ist noch ein bisschen im Stimmenbruch, glaube ich, schon mittlerweile. Und na, das hat man fast nicht gehört, weil es alkoholfreies Bier war.
Jetzt.
Ja, ist ehrlich, ja. Jeder kann machen, was er will. Ich habe ein lederer Pilz. Ich bin ja nämlich nur Urbe in Nürnberg. Ich muss auch zugeben, wir nehmen jetzt gerade wieder mal die zweite Folge innerhalb von kürzester Zeit auf, weil der Andi und ich vollgas eingespannt sind. Und dann treffen wir uns wieder online. Und unser heutiges Thema ist die Zukunftsaussichten. Was in 2025 vielleicht für einen Unternehmer oder einen Selbstständigen oder auch für einen Privatier vielleicht sinnhaftig sein kann. Wie sollte man sich darauf einstellen? Wo sollte man hingehen? Und das sind unsere persönlichen Meinungen, das möchte ich nochmal ganz stark unterstreichen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie eine Beratung geben.
Also ich finde, dass das die globale Wahrheit ist. Also ich erzähle zumindest die globale
nach derer Meinung, mag es sein, dass sie recht hat, aber meine Meinung ist mir trotzdem lieber.
Genau, der Lieblingsspruch.
Andi, servus.
Servus, dass du Wort lieber kommst. Andi.
Spezi, was geht in Österreich?
Ja. Österreich ist gerade das Land der Vorzeigepolitiker. Und gut, aber was soll's, sind wir mit den Deutschen immer momentan ziemlich synchron. Läuft auch gut.
Die haben wir ein bisschen belächelt, aber jetzt sind wir genau mittendrin.
Ja. Aber ich würde sagen, über das Kasperltheater jetzt zu diskutieren, bringt noch nichts, weil es gibt noch keine konkreten Vorschläge. Also schauen wir mal.
Genau.
Hey, harren wir der Dinge, die da kommen. Aber der Grund, warum wir uns heute dieses Thema vorgenommen haben, was wichtig wird für heuer, ist ganz einfach, weil als Unternehmer und auch als Gastronom und auch im Bereich Lebensmittel oder Getränke gibt es ein paar Herausforderungen heuer. Und ich würde jetzt mal sagen, wir würden euch gerne ein bisschen mitnehmen auf unsere persönliche Reise in das Land des 2025. Und es gibt ein paar Dimensionen, die werden uns richtig, wie soll man das sagen, heuer einholen, weil die Konsumfreudigkeit zwar jetzt im Dezember ein bisschen hecher war und das Weihnachtsgeschäft, soweit ich die Daten gesehen habe, gar nicht so schlecht war, aber wir reden halt vom Privatkonsum.
Naja, ich glaube, da muss ich gleich kurz unterbrechen. Das war in der Gastronomie, der Dezember war auch gut. Das hat sich rein von der Produzentensicht, und ich sehe mich als Produzent, aber nur mit dem Frischfleisch handelt, hat sich sehr lange zugespitzt. Also es war bis Ende November wirklich, das war echt zum Fürchten von Umsatz her, wirklich zum Fürchten, wenn wir die Hälfte gemacht haben vom letzten 5-Jahres-Durchschnitt, also 2019, weggerechnet war es ja unterirdisch, aber der Dezember war wieder extremst gut, wirklich extrem.
Okay.
Und das sagt man, dass die Leute nur mehr drauf hinwarten, einfach warten, bis dann passiert und dann kommen sie alle drauf, dann wird gefeiert oder Weihnachten oder sowas.
Ja, das stimmt. Aber darum sage ich, das ich glaube, der Dezember hat viel rausgerissen, aber bei anderen, das haben wir selber ehrlicherweise auch bei der Harrison gemerkt, dass wir im Dezember einiges gut machen haben können, was unterjährig eigentlich nicht passiert ist. Also es gibt, und das ist das Gute jetzt, es gibt nur Firmen, die Geld haben, es gibt auch Private, die Geld haben. Ich glaube sogar, dass man momentan, also ich glaube es nicht nur, sondern es gibt Daten dazu, die höchste Sparquote ever haben in Österreich. Also das heißt, es liegt am meisten Geld auf Konten herum aller Zeiten. Das heißt, bedeutet, Privatvermögen ist gerade eigentlich viel da. Es ist sicher nicht gleich verteilt, aber es ist, wäre genug da. Die Frage ist nur, gibt man es aus? Und für was gibt man es aus?
Ja, aber du hast das richtig angesprochen. Ich meine, meine Meinung ist auch, dass sicher viele Leute auf einer Kohle sitzen bleiben und das bewusst nicht ausgeben, weil sie einfach sagen, es sind schwierige Zeiten, aber wenn sie es nicht definitiv so klein in den Geldtaschel spüren. Aber es gibt ja Bevölkerungsgruppen und es ist auch dezidiert belegt, dass die nicht mehr so viel Kohle haben. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe im Podcast, stimmt. Orangensaft 162% Steigerung, Butter 80% und. Und natürlich, wenn jetzt eine Butter 2,50 kostet oder sage ich mal 2,49, was mir über die Brutto kaufe, oder 2,80. Ich will jetzt überheblich gehen, aber es ist mir fast wurscht. Weißt du, ich greife trotzdem zu der gleichen Brutto, ich kaufe mir kein billiger deswegen. Aber summa summarum hast du andere Lebensumstände, mehr Kinder, Job, wo du vielleicht nicht den Halbtag arbeiten kannst, und da schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Und das wollen wir heute ein bisschen auf, wie hast du letztes Mal gesagt,
aufdröseln.
Ja, genau, wo wir ein bisschen schauen wollen, wie stellt man sich als Unternehmer selbstständig ein, was kann man machen, oder wie ist das Mindset, was man ein bisschen an den Tag legen sollte und sich nicht komplett unterbringen
lassen sollte. Ja, fangen wir gleich mal mit dem einfachsten an. Thema Verkaufspreise. Also, in dem Fall, oder für einen Gastronomen Einkaufspreise. Ganz großes Thema. Weil bin ich der Meinung, dass ich mir über einen Einkaufspreis von einem Lebensmittel oder von einem Getränk wirklich das Geschäft so beeinflusse, dass ich erfolgreicher bin oder nicht? Machen diese paar Prozent, die ich im Einkauf vielleicht spare, aber dafür auf eine schlechtere Qualität greife, wirklich den Effekt, den ich gern haben möchte? Oder gibt es andere Effekte, die vielleicht mehr bringen im Einkauf?
Da reißt jetzt aber wirklich groß fast auf. Weil das kann man natürlich nur im Einkauf sehen, dass man sagt, okay, man spart jetzt pro Produkt 30 Cent. Hast, sage jetzt einmal, wie wenn ich meinen Gastausdruck denke, 100 Produkte, gehen wir nur mal von 100 Produkte aus. Mit 30 Cent sind 30 Euro. Im Schnitt verkaufst 50 Produkte am Tag, sind es
15 Euro.
Dann hast du sechs Tage offen in der Woche, Entschuldigung. Deutscher Papier, Messetag war lang. Das hast du ja aufgerechnet, macht natürlich einiges auf, aber der Einkaufspreis.
Ist wirklich der Einkaufspreis?
Im Einkauf sagt man, liegt im Arsch, aber du musst da die Preise erhöhen und dann fängt dann zum schwierig werden an, weil auf der Messe, ich bin jetzt nur auf der Messe Nürnberg, wie gesagt, und ich habe drei Gespräche gehabt mit Einkäufern von meinen zukünftigen Händlern oder von einem Händler. Und das ist schon so ein Thema. Da wird schon über einen Kartonpreis von 20, 30 Cent oder von ein paar Prozent Erhöhung wird schon diskutiert. Und das, oder 1 Euro pro, also ich erhöhe jetzt ab 1. April meine Preise. Mhm. 2,3%, ich kann es offen ehrlich sagen, das sind so um den Dreh 1 Euro. Und das ist eine Diskussionsbasis schon gewinnt. Naja. Und das sind 10 Cent auf die Portion.
Ja, jeder will diskutieren, wenn es mehr wird. Es ist wurscht wie hoch. Und wenn es nur 8 Cent waren auf die gesamte Packung, wird drüber geredet. Das darf auch nicht schrecken, aber ich glaube, wer die Preise nicht erhöht, der geht unter. Das ist auf Produktionsseiten
sein. Muss der, aber du musst das Verständnis auch von der Endkonsumentenseite da sein, dass nicht nur das negativ ist, sondern dass das ganz ein normaler Zyklus ist, was sie im Leben durchspült.
Aber jetzt dröseln wir mal auf. Ich kann auch aus Produzentensicht sagen, meine Kostenstruktur zum Beispiel jetzt beim Transecco, wenn ich jetzt die großen Kostenbestandteile jetzt einmal so auf den Tisch sozusagen zusammenrechnet, ist bei mir sicher so, dass der Wareneinsatz oder das Material bei mir 2/3 sind und 1/3 ist Personal, wobei Personal relativ ist, weil wir ja die Personalkosten über andere Firmen abrechnen. Aber das heißt, aus Produzentensicht habe ich eher das Problem, 2/3 ist die Ware und 1/3 ist Personal. Wobei mit Ware und Personal muss ich dann natürlich alle anderen Nebenkosten auch noch, die Fixkosten auch noch nehmen. Das ist die Frage, wo ich das dazu tue. Ich sehe es eher beim Personal.
Was hast du denn dann? Du hast einen Umsatz von, keine Ahnung, von
Summe X.
Was bleibt denn dann über? 6-7%? Dann bist du gut, wenn das einfach überbleibt.
Genau. Aber was ich sagen will, beim Gastronomen ist es ja anders. Du hast ja, glaube ich, eher ein Viertel Einkauf, zwei Viertel oder halbes plus minus aus Personalkosten.
Nach der alten Rechnung früher hat man gesagt, Drittel Personal, Drittel Wareneinsatz, Drittel den ganzen
Namensgedöns.
Ich glaube, dass beim Personal fast ein bisschen, aber das ist auch so schwierig zu sagen, weil also die Mischkalkulation von Faktor mal 3 mal 4, die zählt ja nicht mehr. Also meines Erachtens musst du den Deckungsbeitrag anschauen und da eine gute Mischkalkulation machen, dass du sagst, was du viel verdienst. Ja. Oder was viel geht, verlangst du vielleicht ein bisschen weniger, dass einfach die Drehung drin ist und wo du weniger verdienst oder was höher preisig ist, und man gespürt ein bisschen weniger berechnen, dass du da ein bisschen Drehung reinkriegst. Da gibt es zwei Ansätze dafür, meiner Meinung nach. Und aber Personalkosten, wenn die steigen, musst du deinen Umsatz auch, deinen Preis musst du auch erhöhen. Und somit ist prozentuell auch wieder ein bisschen ausgeglichen. Aber Personal ist meiner Meinung nach gerade das größte, der größte Teil davon. Und Energiekosten darf man auch unterschätzen. Also das wird auch her wieder, ich glaube, es fällt ja, berichtigt mich, Andi, aber ich glaube, es fällt ja die Strombremse, oder? Oder die Strompreisbremse, oder wie ist der Scheiß?
Ich weiß nicht, ob uns die jetzt wirklich treffen wird, weil die Strompreise ja ohnehin stark am Fallen sind. Also ich glaube, heuer haben wir vielleicht das Glück, dass uns die Strompreise nicht treffen, weil, also sobald es mehr Richtung Sommer geht, fallen die Strompreise sowieso. Und ich sehe jetzt momentan eigentlich in Strom oder überhaupt den Energiemarkt nicht so als problematisch. Außerdem, wie viel Prozent sind Energiekosten? Also bei mir in der Firma sind es 2%. Die Frage ist, ob es dann 1 oder 3 sind, macht es den großen Unterschied? Selbst wenn die Stromkosten doppelt so hoch sind, glaube ich, finde ich, macht es kaum einen.
Naja, wenn man jetzt auf einen Bäcker denkt, der richtig hohe Energiekosten hat,
okay,
ist schon was anderes. Weißt du, man darf nicht nur von unserem Geschäft ausgehen, du musst schon das Ganze ein bisschen übergreifend sehen.
Wir können es aber nur von uns sehen, weil ich kenne, ja, du kennst deine Zahlen, ich kenne meine. Und ich kann da sagen, mich trifft die Energienummer, es trifft die psychologisch.
Mich trifft es am Montag die Energienummer.
Meinst du, wenn die Heizung nicht eingeschaltet war?
So kann man es natürlich auch sehen.
Ich meine, bei uns im Büro.
Oder einfach, wenn ich Montag, Dienstag einfach keine Energie mehr habe, weil das Woche so stark war.
Oder wenn deine persönliche Energiebremse wieder drinnen war.
Nein, die bremst mich schon nicht, du kannst.
Nein, aber die Energienummer ist scheiße, weil es stimmt, Gas ist extrem teuer oder war zumindest extrem teuer. Wir in der Firma haben leider so einen depperten 2-Jahres-Vertrag auch noch. Also das heißt, wir haben richtig teure Heizkosten. Geht leider in dem Industriegebäude nicht anders. Aber ich glaube, summa summarum ist das nicht das Thema. Das Thema ist meiner Meinung nach, wenn du jetzt die letzten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre zusammenrechnest, hast 35% Lohnerhöhung in Summe.
Mhm. So. Das ist aber viel.
Ja, das ist richtig viel. Ja, ist eh so. So, das bedeutet, der Preis von vor 5 Jahren, von jetzt, müsste am Endkunden eigentlich im selben Maße übertragen werden, weil ja auch alle anderen Kosten de facto gestiegen sind. Die Energie sogar höher, eine Zeit lang, aber, und der Einkauf logischerweise auch, weil die Lebensmittel sind trotzdem teurer geworden. Und diese 25% teurer der Lebensmittel, das jetzt durchschlägt, ist in Wahrheit nur zeitverzögert gewesen.
Ja, aber dann ist ja dann für mich, wenn ich jetzt einmal so ganz plakativ nachdenke, ist, alles steigt, Lohnkosten, ja, Einkaufspreise, dann steigt der Preis im Verkauf bei uns, dann muss ja der Konsument mehr verdienen.
Das ist immer so.
Und, weißt du, ja, aber das ist ja dann hebt. Aber in was für Bereiche hebt sie sich mehr und was für Bereiche trifft sie?
Die selektive Wahrnehmung und das zweite Problem, was wieder kommt, ist, die erfolgreichen Produzenten sind die sogenannten Kostenführer und nicht die Qualitätsführer. Kostenführer bedeutet, du hast den Prozess extrem gut unter Kontrolle und bewegst Riesenmengen.
Also du voll automatisch. Du kannst über die Menge steuern, über die Prozesse,
selber nicht,
also über sondern, die Prozessoptimierung.
Nein, schon, aber der Produzent selber stellt sich so hin, sagt, ich mache meine Produktion vollautomatisch, schau, dass ich so minimalste Personalkosten wie möglich habe und fahre sogenannte Kostenführerschaft. Das bedeutet, dass du einfach vollautomatisiert ohne Eingriffe Sachen produzierst, dann meistens ein etwas kleineres Sortiment hast, aber dafür die Kosten super unter Kontrolle hast, weil du keine Personalkosten oder sehr wenig hast im Vergleich zum Einkauf.
Ein Personal.
Ja, aber du hast ja keine Personalkosten, wenn man sagt, du bist ja der
einzige. Darum sage ich, bei mir ist jetzt ein bisschen was anderes.
Wir versuchen eher die Qualitätsführerschaft, das heißt kleinteilig, viel Handarbeit. Das ist genau das Gegenteil. Und ich glaube, die Produzenten, die es so machen, werden heuer an ihre Grenzen stoßen. Weil der Kostenführer kommt drauf, okay, die Mengen werden nicht stagnieren. Im Gegenteil, die Leute greifen zu den billigeren Produkten, das ist zumindest prozentuell mehr. Bedeutet, dass das eigentlich dem Kostenführer in die Taschen spült und dann kommen auch noch Marketeers und sagen, na okay, man kann ja billige Produkte auch teuer ausschauen lassen. Das geht ja auch noch. Das geht.
Das geht auch noch, aber du musst auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dass du sowas einmal anbringst. Na, wie wissen Sie uns da ein bisschen Masse
rein? Schöne Verpackung machen.
Die was mehr
kostet. X-Bremsen. Aber ich rede vom anderen Design. Dann schreibe ich drauf, Sparpremium. Weißt? Das heißt überhaupt also, nichts.
Bio darfst du nicht draufschreiben.
Nein, Bio nicht, aber Premium. Premium. Und das ist der Punkt. Also das heißt, entweder du differenzierst sie über eine neue oder über hochwertige Optik oder du gehst auf Kostenführerschaft. Und Kostenführerschaft heißt hohe Mengen, so automatisiert wie möglich. Ich habe mal eine lange Diskussion gehabt mit einer der größten Mühlen, also Mehlmühlen in Österreich. Der hat gesagt, der hat halt vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren entscheiden müssen, geht er auf sozusagen Top-Qualität, kann man jetzt gar nicht sagen, weil die macht er eh so auch. Aber geht er auf Vollautomatisierung oder versucht er kleinteilig zum Beispiel? Und hat halt viel Geld in den Tank genommen und hat die ganze Anlage auf de facto vollautomatisch umgestellt. Und er hat gesagt, er kann nicht irrsinnige Mengen bewegen und diese Kostenführerschaft hat ihm sozusagen in Arsch gerettet zu Zeiten so wie jetzt, wo das Thema Einkauf so genau beachtet wird. Mhm. Weil da geht es nicht dann darum, ist das jetzt ganz perfekt, da reicht eine 90% Lösung der Qualität da.
Ja, weil der marginale Unterschied, was du von 100% bis 90% hast, fällt im Endkonsumenten nicht auf. Genau. Wenn du dadurch 25% oder 20% von den Kosten ersparst, ist natürlich das wieder eine Menge Marsch, wenn du die Menge durchdrehst.
Dieselbe Diskussion hast du im Grunde auch beim Catering. Du könntest riesen Caterings machen. Ich glaube sogar, ich habe unlängst eine Diskussion da verfolgt, wo es darum gegangen ist, dass es eigentlich extrem viele Veranstaltungen gibt, und die Ketterer jetzt gar nicht unbedingt mehr wären, sondern
im Gegenteil, genau, schwer im Gegenteil. Genau.
Und jetzt das eigentlich so ist, dass du, wenn du jetzt geil auf einen Auftrag warst, das Ketterer, konntest unpackbar viele Aufträge machen, wenn du einfach mit dem Preis ein bisschen reinfährst. Aber es ist gar nicht not. Also wenn du den Service minimalisierst oder irgendeine Automatisierung schaffst, dann kannst du Aufträge noch und nöcher machen. Die Frage ist, ob du es logistisch willst, ob du das persönlich willst, ob du den Stress willst, ob du die Organisation dazu willst und ob du so aufgestellt bist.
Genau, aufgestellt hast du Personal dazu kriegen.
Ja, aber die Frage ist, ob man viel automatisieren kann. Weißt, also das klingt jetzt hart, aber alles kannst du irgendwie automatisieren. Die Frage ist, ob der Kunde dem zustimmt oder ob er für die persönliche Dienstleistung auch wirklich ein Geld in die Hand nehmen will. Und da haben
was
wir
nämlich... machen, wir haben zum Beispiel beim Mitarbeiter, beim Ausstellabend, was wir jetzt gehabt haben, bei der Messe, wo du einen Cocktailautomaten hast, da steht ein Tante hinten, bedruckt er mit der Cocktailmaschine, weiß nicht, hat es 5 oder 6 verschiedene Cocktails gegeben, die druckt du das runter, da brauchst du eine, da stehen ein paar Leute und die druckt das einfach in die Hand. Ein bisschen Schaum drauf oder Farbe drin, fertig. Mhm. Sowas in die Richtung oder was?
Nur extremer.
Servierroboter.
Ein Thema wirklich, und das zweite Thema war, so automatisiert, dass du praktisch wie bei einem Automaten, das irgendwo auf ein Bandel draufstößt und irgendwo durchrennen lässt. Und die Leute nehmen sich alles selber, es rennt alles automatisch wieder zurück. Es gibt so alles.
Wie Running Sushi oder was?
Ja, Running Event. Was der da steht vor einem Buffet, auf der einen Seite ist ein Luca, was vor da rauskommt und auf der anderen Seite fährt es wieder rein. Weißt du, was ich meine? Also es gab ja tausend Ideen, nur die Frage ist, der Konsument will es halt noch nicht. Aber ob der Veranstalter dann sagt, du, das eine kostet mit Proportion, ich sage jetzt eine Hausnummer 50 Euro und bei anderen kostet es nur 30. Und ich habe aber vom Personal her kein Front Office mehr, sondern nur mehr Back Office. Das war ein Riesenunterschied.
Aber da geht es auch nur um Personal sparen.
Nein, das ist eh klar. Also, aber die Ideen, es geht glaube ich um die Ideen, wo ja. Will ich mich hinlegen.
Und ich glaube. Da geht es gerne, ja. Das sind schon Sachen, was für Ideen müssen wir noch, oder, nein, sagen wir so. In was für eine Not müssen wir noch kommen, dass wir Sachen akzeptieren. Weil an Ideenreichtum scheitert es vielleicht noch nicht, aber in der Not wird der Mensch erfinderisch. Erfinderisch. Und ja, das haben wir glaube ich noch nicht. Und wir wollen uns alle noch auf dem Alten ausruhen, aber ich habe es jeden Tag zu hundertfach habe ich es auf der Messe vor mir stehen. Und jeder will mir erklären, das ist jetzt auch falsch gesagt, jeder erklärt mir halt, warum mein Produkt nicht geht oder schon geht oder warum vegan nicht geht oder schon geht. Und das ist, also ich konkurriere in Deutschland, ich sag's ganz ehrlich, das hat mich echt betroffen von, sage ich jetzt mal, von ja, die ersten 2 Stunden auf der Messe, Mettbrötchen und Schweinehack. Also so, hey, da gibt's nur, nein, ich habe ja Mettbrötchen. Sag ich, ja, aber das ist ja ganz was anderes. Nein, und das, und vegan sowieso nicht, und Futterfe, und Wei, und die sollen alles hingehen, die Arschlöcher sollen Salat fressen, die sollen Gemüse fressen, ich lasse sowieso nicht einer, und. Weißt du, wenn du da hinkommst in der Früh, starke Messertage schon hinter dir hast, und dann kommst du sofort mit dem ganzen Ding, und du willst einer eigentlich was Gutes da, weil es muss ja keiner mehr Produkt kaufen, aber dann fühlt sich jeder bemüßigt, dass er so das rauskotzt von sich selber, und ich will mich da aber zurückhalten, das ist echt anstrengend. Und das ist, was ich damit meine, der Mensch ist noch nicht zwungen dazu, oder muss ich auch nicht zwungen dazu sein, dass es sich so dramatisch verändert. Aber das, was du sagst, so mit Förderbandl alles Mögliche, ist anzudenken. Keine Frage, und das wird es vielleicht einmal geben. Hey, es gibt Förderbandl-Lokale, wo du einfach was bestellst und das kommt übrigens durch Förderbandl
von einem
Roboter gebracht.
Ganz ehrlich, irgendwann ist es einfach normal. Und ob es die Leute annehmen, das werden wir dann eh sehen.
Also, ja, Angebot und Nachfrage, es ist einfach immer genau. Ist, ja.
Und ich denke mal, was.
So plakativ, so ehrlich, was man sein muss, das wird vielleicht einmal so sein.
Aber ich sag, da spreche ich jetzt wirklich tatsächlich vom Catering und vom Event. Weil da sind viele Events angesagt, ich habe jetzt heuer gemerkt, also es ist genug angesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass man merkt, dass weniger Veranstaltungen waren. Also ich glaube, diese Möglichkeiten für irgendwo was zu machen, die gibt's. Die Frage ist nur, nehme ich das an oder nehme ich es nicht an? Und das Zweite ist, ich glaube, um auf meine Geschichte wegen dem Einkauf nochmal zurückzukommen, ich bin wirklich zu 1000% der Meinung, dass du das Leben nicht ersparen kannst, sondern du musst das da arbeiten oder verkaufen. Also ich glaube, einkaufseitig gewinnst du keinen Krieg.
Also, du musst den Preis gut argumentieren können.
Ja, das genau. Genau. Wenn du einen höheren Preis gut argumentieren kannst, ist es gescheiter, wie im Einkauf die zu Tode sparen.
Das heißt, Oberbrochen sehr gute Marketing und im Verkauf.
Ja. Genau.
Meinst du das so? Also, aber das sind ja Sachen, wir haben das geredet, was 2025, was braucht ein Unternehmer, was braucht er das? Und das war einmal, das könnte man auch machen jetzt, dass wir zum Beispiel einen flotten Dreier, das haben wir zwar nicht besprochen.
Macht nichts.
Aus unserer Sicht, was braucht einer, der was ein Geschäft hat selber? Was braucht er für 2025, dass er besser dasteht? Oder was braucht man? Was für Skills braucht er? Was für Einstellung braucht er? Was ist der Meinung?
Ich würde sagen, jetzt haben wir mal einen Jingle rein.
Der flotte Dreier.
Meine persönliche Meinung, was die drei wichtigsten Assets für heuer sind, was man für Skills braucht, ist die richtigen Leute am richtigen Platz. Das musst du als Kapitän von dem Schiff, das ist dein Job, unter Anführungszeichen. Ehrlicherweise einmal alles auf den Tisch legen vom Thema, wie es jetzt ist. Indem, wenn man es wirklich wieder mal alles am Tisch legt, ganz ehrlich, wie was läuft, kommt man eher auf viele Ideen drauf, wo es vielleicht nicht so gut läuft.
Also mein Hosen habe ich ehrlich gesagt
selber Spiegel schauen. Ja, genau. Und das Dritte, glaube ich, ist das Thema Vertriebsstrategie. Und das umfasst für mich Online, Offline, Zeitung, Messe, diesen Mix vielleicht nochmal neu überlegen. Und da muss jeder natürlich seinen eigenen Weg finden. Also ich glaube, es gibt nicht den nur das eine machen. Und dass es ein paar super, super Hipster-Gewinner online gibt und ein paar super Hipster-Messe-Menschen oder ein paar super erfolgreiche Vertriebstypen, das gibt's alles. Aber ich glaube, wenn du so als Normalmensch, so wie wir, 95-98%, musst du einen Mix finden, der für dich persönlich passt, der dich nicht verbrennt und der dich nicht komplett wo du dich nicht komplett verstehen musst. Das sind meine persönlichen drei Assets, die ich glaube, die notwendig sind für heuer. Also Hosen habe ich, und ehrlich sein.
Ja, ich habe jetzt in den Rang geworfen mit dem flotten Dreier. So viel nachdenkt habe ich nicht drüber, aber was ich auch glaube, ist, ich glaube Resilienz.
Ist
ein ganz großes Schlagwort.
In welchem Kontext oder wie?
Einfach resilient sein, widerstandsfähig sein. Sehr widerstandsfähig von Rückschlägen. Also du musst, ich sage mal, du musst ein Ziel im Kopf haben, weit vorausdenken und die von gewissen Sachen nicht abbringen lassen, von Rückschlägen. Einfach das große Ziel angehalten und nicht die Klärme klar machen, wann irgendwas nicht funktioniert hat. Das hat mich 2024 schon ein paar Mal ein bisschen aus der Bau gehabt, wo ich mir gedacht habe, scheiße, das hat nicht funktioniert. Und da bin ich ein bisschen ins negative Mindset gekommen, wo ich mir denke, im Nachhinein gesehen, hey, was hast du von sowas unterkriegen lassen? Du hast da schon weit mehr geschafft.
Vielleicht auch in dem Kontext, wie wir letztes Mal gesagt haben, den Arschtritt, den man kriegt, gleich dazu heranziehen, dass man Schwung mit einen Schritt 4 geht.
Ja, genau.
Ja. Dann, wo ich bei dir bin, auch die richtigen Leute haben, das bin ich auch dabei, dass man im Wachstum, wenn man eine größere Firma ist, das betrifft auch nur die Leute, was wirklich in Zukunft investieren, sage ich jetzt einmal, oder keine Ein-Mann-Firma sind, im Recruiting gut sein. Das merke ich zum Beispiel bei Gastrosterne extrem, weil wir da schon in der Materie drin sind mit meinen Kollegen, mit Gerhard Reisinger, mit dem ich die Gastrosterne betreibe, dass man neue Wege gehen muss und nicht sagen, ich kriege sowieso keinen, bringt sowieso nichts, ich sperre jetzt zu, 3-4 Tage, machen ja auch viel. Ich meine, es gibt schon Leute, die haben schon viel probiert und kriegen auch nichts. Du kannst nicht für jeden sprechen, aber meine Meinung ist, im Recruiting gut sein, da können investieren, weil wenn du wachsen willst oder generell deinen Betrieb gut weiterführen wirst, wie du gesagt hast, die richtigen Leute an der richtigen Position, das ist dein Kapital, Leute sind dein Kapital, definitiv. Und Nummer 3, Mindset. Schau mal, wer's bist, also Reflexion, Mindset ist für mich ein bisschen mit Reflexion und Reflexion finde ich ein ganz starkes Wort, weil viele Leute sind nicht selbst reflektiert, weil Schuld angeben an die ganzen Umstände kann man schnell. Das macht man auch schnell, einen Rundumschlag aushauen. Aber sich selber mal vor den Spiegel stellen und sagen, hey, vielleicht bist du nicht wirklich der geilste Ficker, was du aber glaubst. Schau mal, wirst du ein bisschen Druck gehen. Ehrlich, Tosenabbeziehung, also Tosen, oder der am Tischling, wie du sagst.
Mhm. Ja, zu dem Thema Hosenabbe und Tacheles.
Das ist nämlich, muss ich sagen, das ist ein Taubengitter. Das ist ein Taubengitter draußen, da habe ich mir Bier nicht gespannt.
Nein. So geil. Du hast in einem Taubengitter der Bier eingespannt.
Ja, das ist im Hotel, das ist ein Taubengitter von meinem Zimmer. Und da haben wir Bier nicht gestellt. Das fällt nicht weg, das kannst du richtig einstellen. Wir Bierständer ist das. Voll schön.
Hey, ich bringe heute ein Freibier, wie ich schon gesagt habe. Ich bin heute auf Dry January, eigentlich Frei January.
Ja, Freibier saufst.
Nein, ich glaube, ich trinke erst dann wieder ein richtiges Bier, wenn ich mir es verdient habe. Also, jetzt hab ich ein Thema, ich habe auch immer geglaubt, ich weiß eigentlich relativ viel, wahrscheinlich manchmal alles, je nachdem, in welchem Zustand wir gerade waren, aber was mir zum Beispiel wahnsinnig hilft, ich habe beim Transeco zum Beispiel einen Coach, also einen Sparring-Partner, wie ich so schon sage, eigentlich ist er, an dieser Stelle einmal liebe Grüße, Christoph Hein, wahrscheinlich der verständnisvollste Zirkusdirektor, den ich kenne.
War das der, was er mir beim Wein und Genussmittel?
Der Christoph ist super, der hat damals die Föst Stahlwelt konzipiert und eröffnet. Das ist eines der eigentlich coolsten Museen, die wir haben und hat auch bei diesem Brotmuseum vom Paneum, das Paneum beim Baccaldrin, genau, da hat er auch mitgeholfen. Also das heißt, der kennt sich für der im Bereich Locations, Menschen, wie ticken Menschen, wie funktioniert der so ein Shopbetrieb, also oder wie funktioniert generell so diese Interaktion zwischen Produkt und Mensch. Also eigentlich ein extrem geiler Typ. Und wir treffen uns alle paar Wochen einmal. Ich meine, das Geilste ist, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich meine, das ist überhaupt die geilste Geschichte. Ich stehe beim Mäcki Bronzen, Schwanz in der Hand und schau, neben mir steht auch noch, was der steht auch da, bronzt. Beide grinsen wir. So, ja, und alles gut. Was der wie im schlechten Film. Und dann draußen die Hände gewaschen, stehen wir draußen, trinken wir leicht einen Kaffee. Sicher. Ohne keiner, ohne nichts, ohne gar nichts. Wie die total gay anmache. Also was der, wenn wir gleich schmusen gegangen hätten, aber nein.
Aber ihr habt sich nicht beim Glory Hole getroffen, oder?
Hat's Mac jetzt ein Glory Hole oder was? Haben die da, haben sie die, haben sie die diversifiziert oder was?
Ja, in der Schweiz haben sie es.
Nein, und
witzig. Das ist der Mac Hole, ist das.
Hast du ja nicht Donut?
Ah, ja, genau. Ja, das kommt dann, ob der Schokobereich drauf ist oder nicht.
Sagen. Ah, der Schokodonut ist der. Black ja. Hole Sun, hat Soundgarden schon genau. gesagt.
War ein gutes Lied, vor allem.
Nein, aber was ich damit sagen will, ist, der Christoph ist, sieht Sachen aus einem anderen Blickwinkel, weil er einfach einen anderen Background hat. Ich erzähle ihm, was ich mir so denke, und er so, und er hat dann einfach so seinen Blickwinkel und, so, und sagt dann einfach, du, hast du das schon mal so und so überlegt, oder ist das so und so vielleicht ein Thema? Einfach einen anderen Blickwinkel. Und das macht so viel aus. Weil er sagt, du, warum hast du das und das schon mal überlegt, so und so zu machen? Sag ich, ja, überlegt habe ich schon, aber ich mir dachte, das ist ein Blödsinn. Und er hat gesagt, nein, das ist kein Blödsinn.
Ja, aber an der Blickwinkel macht die Hälfte aus,
ja, genau.
ob du es annimmst.
Nein, ist eh klar.
Ist der große ja, Punkt davon. Weißt du, das ist ja nicht vielleicht beratungsresistent.
Ja, aber jetzt kommt's. Zum Beispiel, hat man am Anfang einfach so unterstützt, also wir haben uns wirklich öfter mal über Mac getroffen auf einem Café und haben einfach gequatscht. Wirklich, einfach so. Weißt du, er hat sein Geschäft, ich habe mein Geschäft und dann sind wir halt draufgekommen, ich brauche wirklich ein bisschen, wie soll man das sagen, einen Sparring-Partner. Wir haben uns auch ausgemacht, er macht das nicht gratis. Das ist voll okay. Mir geht es darum, ich will jemanden, der mir zum Schluss auch die Sachen auch zusammenfasst und dass man auch ein bisschen einen Plan nachher hat. Man geht aus dem Termin, und dann haben wir wieder eine To-Do-List, wirklich. Und die ist auch gewollt, auch von mir. Und jedes Mal, vorgestern haben wir wieder, vor drei Tagen haben wir wieder einen Termin gehabt, wir gehen da mit einer 7- oder 8-Punkte-Liste raus, wo es wirklich konkret Sachen zum da sind. Und ich jedes Mal, wenn ich was umgesetzt habe, ist das besser geworden. Also das ganze Führungsthema, das, also jetzt für diesen speziellen Bereich, Gruppenführungen, Verkostungen und so weiter. Und das ist super, wenn du da wen hast, der eigentlich überhaupt nicht von deiner Materie ist, aber halt so von dem Grundkontext ein bisschen was vom Leben versteht, das hilft extrem. Also man darf, glaube ich, nicht beratungsresistent sein, aber man muss jemanden finden, und das habe ich gesehen, der einen wahnsinnig sympathisch ist. Dem man was glaubt.
Die Chemie muss definitiv genau. stimmen bei dem Ganzen. Du musst schon mal gesagt haben, weil ich bin ja seit 2019, war ich auf dem ersten Verkaufsseminar. Ich habe das auch ein bisschen für alles für einen Humbug gehalten. Dann war ich einmal von so einer großen Veranstaltung und das hat mich schon geflasht. Und weil ich mir gedacht habe, also bei mir ist es aus der Story ausgegangen, dass ich in der Gastronomie geglaubt habe, dass ich da super gute Verkäufer bin. Aber die Leute sind schon bei mir gesessen im Lokal. Die sind ja schon da gewesen. Du hast nur mal einen Zusatzverkauf machen müssen. Und ich habe dann geglaubt, ich bin ein super Verkäufer, bin dann in Gespräche reingegangen und ich bin ausgegangen, so klar mit Hut. Also wirklich, minimum. Und ich habe schon gedacht, ich verkaufe alles. Also ich hau den Scheißbiff da am Markt, mich interessiert das alles nicht mehr. Das ist nicht mein Welt. Dann habe ich mir auch Unterstützung gesucht, Coaches, ja. Wo jetzt nur bei einem dabei bin, und das oder bei zwei habe ich parallel gemacht, und das bringt dich schon weiter. Also das ist schon, du musst dir da ein bisschen zuhören, ein bisschen zwischen Zeilen lesen, die selber auch spüren.
Ja.
Das ist auch ganz wichtig.
Ja, das schafft man nicht jeden Tag.
Ja, das ist aber wieder ein anderes Thema. Und auch neudeutsch gesagt, ein bisschen open-minded bleiben bei dem Ganzen.
Aber
ich verstehe die Folge, also, was du da sagst. Ich verstehe wirklich,
glaube,
das kann ich zu 1000% unterstreichen.
Ich glaube, ernsthaft, es gibt niemanden da draußen, niemanden, der nicht nur was lernen kann, vor allem von jemandem, der Sachen einfach ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sieht, weil man kann der geilste Hund der Welt sein in einem Bereich, aber es gibt nur jemanden, der sieht das von der Seite, und vielleicht ist man von der Seite noch nicht der geilste Hund.
Bei mir schon.
Ja, es wird.
Nein, aber ich habe bei der Gastronomie, weißt du, du kennst ja viele Gastronomen, und da sagen dann Leute, ja, so musst du das machen. Und dann früher habe ich ein bisschen aus der Bauwerfen öffnen lassen und denke mir, ja, vielleicht hat er recht, aber dann denke ich mir, was hat denn der geschafft? Konkurs gegangen, dort rausgehauen, da kündigt, alle Chefs sind scheiße. Und was willst du von solchen Leuten für Meinungen? Also die Leute müssen schon weiter sein wie du in gewissen Bereichen.
Ja, aber Misserfolg bietet auch. Also das
Nein, das will ich nicht sagen. Das ist ja klar. Das will ich nicht sagen.
Aber man sollte schon einmal was zusammengebracht haben,
Ja, du kennst das ja. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen, der Bogen ist jetzt weit gespannt. Aber es gibt halt viele Leute, die sind halt einfach Dampfplauderer, haben selber nichts auf drei gekriegt, stürzen immer wieder bei den gleichen Fehlern und von den Leuten brauchst du nichts anderes. Es gibt leider mittlerweile so viele Leute, wo nur heiße Luft rauskommt, wirklich nur heiße Luft. Und das finde ich einfach immer, ja, das brauche ich nicht mehr. Aber das ist auch Lebenserfahrung, was
ja,
du das, mittlerweile,
das stimmt,
wo du das schon ein bisschen
und
mehr
witziger, durchbist. Witzigerweise habe ich einen super Bericht unlängst oder einen Videobericht gesehen von ich glaube, Noel Gallagher oder Liam, ich bin mir jetzt nicht sicher, einer von den Gallagher-Brüdern, ich meine, die ohnehin jetzt...
Das war Warme, oder was?
Was? Brüder?
Was?
So, Brüder sei Oasis? Ja Brüder. Okay, fangen wir bei Adam und Oasis an.
Ja, die taugen wir überhaupt nicht, die zwei.
Wurscht, aber. Wurscht, aber was ich damit sagen will, ist, er gesagt, hört's zu, Zipfelklatsche, du darfst kreative Sachen, und das ist ja egal, ob es ein Verkaufsprozess, ein Produkt, ein Service, wurscht. Also du darfst kreative Sachen nicht aus dem Blickwinkel des, was braucht der Kunde, entwickeln, sondern was glaubst du ganz für dich individuell, was willst du einen leichten neuen Asset innovativ bringen? Den Markt entwickelst du schon. Der Markt ist vorher nicht da, ist vielleicht gar nicht da, vielleicht gibt's den gar nicht. Und die richtigen erfolgreichen Sachen sind da, wo noch kein Markt war, beziehungsweise wo man selber die Aufbauarbeit lebt. Also wo der Kreativpart tatsächlich was bewirkt hat, so wie beim Beef bei dir. Auch wenn das vielleicht nicht das erste Beef der Welt ist, das TK ist, aber es ist so in dieser Form, in dieser Aufmachung, in dieser Logik, es ist was Innovatives und das ist, glaube ich, die große Arbeit, aber das ist auch die große Chance. Wenn du der 17. von links bist, dann musst du um Kostenführerschaft nur Gedanken machen und nicht um Innovation.
Da sind die Chinesen wieder stark zum Beispiel.
Beispiel, aber das ist aber auch bei uns gibt es
ja, das sage ich noch jetzt, aber das ja, war jetzt aber so ein Thema, einer macht die Nischen, großer andere kopiert und wird dadurch auch reich. Und das heißt nicht immer, dass der Erste der Erfolgreichste ist, weil Doch. Der Erste macht die Fehler, der Zweite lernt dran.
Nein, bin ich nicht der Meinung. Wer glaubt, dass er wirklich der Erste bei was ist, der hat sowieso, der hat ja nicht gescheit recherchiert.
Ich bin wahrscheinlich auch mal so der Erste. War ein bisschen scheiße.
Eins, zwei, Erster.
Na, Erster.
Ja, nicht wissen Sie. Weißt du, das ist, ja, nein, kann ich nicht sagen. Die letzten Bässen, die... Anyways, was ich damit sagen will, ist, du bist ja selten irgendwo der Erste, weil so viel recherchiert ja keiner. Ja. Nein. Wir werden nicht in die Geschichtsbücher irgendwo als wissenschaftliche Entdecker irgendwo aufscheinen. Vermutlich nicht. Außer es fällt einem von uns zwar nur irgendeine bahnbrechende, sensationelle Geschichte. Aber
ja, aber da arbeiten wir dran. Wir haben ja oft unsere Momente, wo wir unsere Köpfe zusammenstecken.
Aber leider kommt da nie, also ja. Aber ja, doch ein bisschen. Ein bisschen was schon. Aber ich glaube einfach, dass die der Markt ist wurscht. Und was die Leute wollen, ist auch wurscht. Das meine ich im Ernst. Mach was Geiles, steh dahinter und sag, ich bin da, das ist jetzt da, das taugt euch. Scheiß auf den Markt.
Ist gut, dass das, ich meine, du sagst es jetzt, das bringt mich wieder auf den Gedanken von heute von einer Aussage. Ich habe das letzte Mal schon angeteasert, dass ich mit einem schon bekannten Menschen mit einem Fernsehkoch, würde ich nicht sagen, der hat seine eigene Marken geschaffen, mit dem werde ich wahrscheinlich eine Kooperation eingehen. Wir haben auch jetzt schon über den Typen geredet, aber ich möchte jetzt nicht das Plakativ gleich mal ins Netz schmeißen, weil ich das nicht dann doch ein Fach habe und weil wir noch eruieren müssen, wo geht die Reise hin. Aber er hat gesagt, auf der Messe gibt es drei Leute, die Premium-Produkte anbieten und die geil sind und darum mache ich das mit dir. Das bist du, das ist auch nicht, was Flammkuchen macht und noch andere. Und sage ich, wie meinst du das jetzt? Sagt er, schau dir meine ganzen Würstels hier an. Die was alle Nudelwasser kochen, das 17. Schiersmethod, Tiefkühlschnitzel haben oder sowas. Ich will es jetzt echt nicht abwerten, aber so waren seine Aussagen. Hat er gesagt, da gibt es ein paar Produkte und das möchte er haben. Und das, und glaub dran und bleib dran und darum mache ich das mit dir. Also da habe ich gesagt, ja, aber das kannst du selber auch machen. Sagt er, nein, aber du bist ein geiler Typ, machen wir gemeinsam was und dann hat das Hand und Fuß. Und da hast du schon recht, da gebe ich dir recht und oft verstecke mich auch hinter meinem Produkt, weil ich mir denke, es geht nichts weiter. Es passiert nichts. Die Leute sind vielleicht nicht bereit dazu. Und da muss ich schon sagen, da muss ich mich selber wieder ein bisschen in die Kantare nehmen. Mein Mindset ist auch nicht oft so positiv, dass ich in die Zukunft blicke und sage, okay, wir reißen jetzt die Welt nieder. Aber weißt du, was ich aussehe?
Natürlich weiß ich,
ich habe nicht ab und zu den Fokus, dass ich nur mehr einen Schritt drüber blicke und sage, okay, lass dich von den Aussagen nicht runterkriegen. Aber das ist nicht so leicht oft.
Da menschelt's halt. Wir sind ja halt keine Maschinen, deswegen diese Verkaufsroboter, die gibt's nicht. Das ist ein Hirngespinst. Und deswegen sage ich immer, deswegen ist gut, wenn man den zweiten hat, mit dem man spart. Ich habe das lang mit dem Harry, mit meinem Studienkollegen, oder der mich da damals 2004, 2005 motiviert hat zum Selbstständig machen, der Harry Gumpenberger. Danke an dieser Stelle einmal, big respect. Ich habe auch das nie bereut, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und auch wenn ich weiß, dass der Schmerz der Selbstständigkeit sicher ein anderer ist, aber du hast halt die Chance zu gestalten und nicht zu verwalten. Und
du machst aber ganz andere Gedanken schon.
Ja, genau. Natürlich,
über ganz
natürlich
andere, machst du das ganz Gedanken über
Sorgen,
ja, aber Personal, über andere Sachen.
Natürlich.
Ja, aber du hast einen größeren Blick. Und was ich, Entschuldigung, dass ich jetzt noch unterbreche, aber was ich glaube, denke, wenn wir uns unterhalten, wir machen uns über andere Sachen Sorgen und blenden gewisse Sachen, also nicht ausblenden, aber gewisse Sachen existieren für uns gar nicht, was für einen anderen vielleicht ein großes Thema ist, sind für uns Kinkerlitzchen.
Ja, genau. Aber es gibt es auch umgekehrt. Man kann selber dieses Thema, vor was mache ich mir Sorgen, was die Ängste, das ist halt, Angst ist schwer beschreibbar und sie ist auch leider nicht gut, wie soll man das sagen, ist nicht real, sondern sie ist halt, passiert halt im Kopf.
Die Angst ist für die Zukunft, denke ich.
Genau. Aber ich finde, zu viel in Zukunft denken oder was wäre, wenn spielen, das macht sicher keinen Sinn. Aber eins ist fix, ohne Plan wird nichts was.
Das große Ganze muss schon mal kommen.
Ein Plan heißt, in Zäun gegossener Plan, mit ein paar wichtige Steps, sagen wir mal, Hausnummer, ich will bis zum Ende März von dem Jahr das und das erreicht haben, bis zu dem und dem Punkt kommen sei. Das und das muss fertig sein. Also
ein bisschen terminisiert das Ganze.
Du musst. Ein Ziel macht ja ohne Termindruck überhaupt keinen Sinn. Nämlich für alle nicht. Du musst ja auch selber einen Druck machen, sonst passiert sowieso nichts. Du musst da selber einen Stiefel in den Arsch reinschieben, sonst funktioniert es nicht.
Das ist genauso, wie man zu Leuten, wenn man mit Leuten trifft, sagen wir, Alter, jetzt machen wir was. Wir haben schon so lange nicht mehr gesehen, hätte damals was.
Du musst sofort was ausmachen.
Wenn du nichts an keinen Termin ausmachst, dann wird das einfach nicht passieren.
Apropos Verkaufstrainer, das haben sie sich sicher auch gesagt. Und das trifft es da genau. Es gibt keinen Termin, wo du persönlich einen Folgetermin haben willst, wo es keinen Folgetermin gibt. Den darf es nicht geben. Gar keinen. Auch wenn die Person sagt, naja, was der, und dann brauchen wir nur den, und dann brauchen wir nur den, und dann brauchen wir nur den. Passt. Rufen wir es an. Machen wir das. Fragen wir es gleich. Terminieren wir was. Also du musst immer einen Folgeschritt haben. Und du weißt das selber, wenn du wo rausgehst und sagst, ja, da tun wir dann weiter, wenn es keinen fixen Termin gibt, ist das weg.
Ja, dann ist es weg.
Und
genauso wie wenn sie einen Bestellschein mitnehmen, heute von der Messe, nein, wir bestellen nicht, gib mir einen Bestellschein mit und dann das mache ich daheim. Weiß ganz genau, das wird einfach nichts. Wenn du nicht aufschreibst mit Komma, Punkt, Unterschrift, wird das nicht passieren?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil
das finde ich ja gar nicht besser für einen Menschen. Das ist einfach menschlicher. Weißt, das hat man ja selber, wenn ich heimgehe und nehme irgendwo einen Zettel mit, boah, da vergiss ich sicher mal drauf.
Ja, das stimmt. Aber deswegen sage ich einmal, muss man selber so gescheit sein und das ist das selbstständige Gehen, zum sagen, okay, wir terminieren sofort ein neues Treffen, einen nächsten Schritt. Sonst war der Termin eigentlich für den Arsch. Du kannst 3 Termine gemacht haben, wenn du keinen 4. ausmachst, waren die 3 Termine für den Arsch.
Ja.
Das ist zum Beispiel im Projektverkauf, so wie wir bei der Harrison.
Sehr große Persönlichkeit.
Das ist sehr, sehr problematisch. Also,
wie war's?
Wir haben extrem viel, also im Projektverkauf, wir verkaufen Bekleidungskonzepte. Mit dem, dass wir es produzieren und dann servicieren. Und wenn du, da gibt's, das sind, sagen wir mal, 10, 15 Schritte zu machen, bevor du die Kollektion fertig hast. Und wenn du da einen Schritt nicht machst, oder mit einem Schritt zu lang wartest, oder irgendwas übergehst, oder irgendeine Person nicht richtig einspannst, dann ist das in dem Moment erledigt. 6 Monate Arbeit für die Fisch.
Also meinst du, dass die ganzen Butzelteile können?
Naja, das ist wichtig. Ja, also da gibt's, und ich glaube, diese, auch das, Verstehen, wie Prozesse funktionieren, ist einmal wichtig, aber die Exekution ist nur viel wichtiger. Wir haben jetzt einen Haufen Verkaufstrainings gemacht, und übrigens, liebe Grüße, mein Nestinger Christoph, der da wirklich mit seinem Sales Viking, den kennst du ja, oder?
Sales Viking, gell?
Ja, genau. Wir machen ja sehr erfolgreich mit einer, die machen Telefonmarketing für uns. Und Telefonmarketing bedeutet, dass sie für uns einfach Cold Calling machen. Also die rufen Firmen an. Also Cold ist nicht. Wir geben eine Liste von Firmen, die uns interessieren, und die rufen die an, bis das den richtigen oder die richtige erwischt haben, und dann machen die Beinhardt-Termine. Nur zum Vorstellen. Funktioniert übrigens extrem gut. Wirklich.
Ja, aber ist Cold Calling. Wenn sie nur interessiert seid an der Firma, und ja, die Listen gibt es und die rufen da, ist ja kein Anruf
überall. Ja, genau.
Ist
also. Genau, ja. Genau. Wahnsinnig schwierig, darum, das ist gescheit, wenn man es extern gibt. Und wir haben jetzt einige Vertriebs- oder beziehungsweise Verkaufstrainings mit ihm gemacht, weil er ist ein wirklich guter Verkaufstrainer und hat da seine eigene 5-Schritt-Methode entwickelt, die ich echt unterschreiben kann. Ernsthaft jetzt noch, ich sage jetzt einmal 100 Kundentermine, die ich jetzt in diesem Mindset gemacht habe, ist die Erfolgsabschlusswahrscheinlichkeit doppelt so hoch wie vorher. Das muss man einfach sagen. Einfach nur, weil man so, er sagt immer, lästig, aber ohne dass lästig ist. Also du musst am Punkt bleiben.
Das heißt, die wohlwollende Dominanz.
Wohlwollende Dominanz. Klaps auf den Po.
Mexiko, nein, ist was anderes.
Aber was ich sagen will, ist, das sind Sachen, das sind Inputs, die kannst du selber nicht haben. Du musst da externen Inputs holen. Aber nicht zu viel Geld verbrennen dabei, weil es gibt natürlich diese ganzen großen Verkaufsgurus, die da dann gleich um ein paar tausend Euro alle möglichen Sachen auch dran. Übrigens, ich höre mir morgen ein Webinar, das mache ich relativ selten, aber der interessiert mich jetzt wirklich, den kennst du, glaube ich, auch, das ist der Madadana. Sagt dir der was?
Philipp Madadana.
Genau. Ja, cooler Typ. Ja, den höre ich mir morgen mal an. Weil ich habe gesagt, ich bin einfach neugierig.
Der hat ja die Unplugged, wie heißt es, Business Geräte Unplugged,
oder? Ja, gegen sowas, ja. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, ja, das
weißt du. Sie hat ja schon lange einen Podcast, ja, ja. Business Geräte heißt das, glaube ich. Nein, Business Geräte heißt das, ja. Okay, habe ich schon oft angeguckt, ja, das ist gut.
Darum sage ich, externe Inputs sind glaube ich, wichtig für heuer, einfach neue Blickwinkel holen. Ich glaube, eins ist auch wichtig, die ganzen Sachen, die einem im Kopf herumschwirren, in kleine Konzepte und alles vielleicht in ein White Paper, in ein kleines Dokumental eine, wo man immer wieder ein bisschen dazu schreibt. Dass man sich wieder mal ausdruckt, am Tisch legt und einfach schaut, dass man so eine Art kleinen Fahrplan sich bastelt. Er muss nicht kompliziert sein, aber ein bisschen ein Fahrplan ist gescheit.
Ja, und was ich auch glaube, dass auch wichtig ist, dass man, wenn man sagt, das geht bei mir nicht, dass man einmal das überdenkt. Wenn man sich zurücknimmt, objektiv draufschaut und vielleicht kann man das doch in mein Unternehmen implementieren, weil die Industrie macht es uns ja sehr oft vor. Gerade in der Gastronomie war ich schon immer so Verfechter, wo ich gesagt habe, hey, probieren wir das so, systematisieren wir das ein wenig. Und bei uns in der, ja, beim Modler, was wir gehabt haben, war es ja oft so, dass man gewisse Sachen, man habe ich auch nicht beinhart durchgezogen, muss ich auch sagen, da war ich ein bisschen zu lasch, aber da braucht man, ich will jetzt sagen, ein Durchsetzungsvermögen, sage jetzt nicht, wenn du selbstständig bist, dann musst du das ja du umsetzen. Aber gewisse Prozesse von anderen auch übernehmen für sein Unternehmen und sie nicht vor was versperren, wo man glaubt, das funktioniert im seinem Betrieb nicht. Eben, wie du sagst, Verkaufsprozesse, das Outsourcen, das Cold Calling,
alles aufnehmen,
eine Hilfe
alles
annimmt.
Aufnehmen,
ja, aber durchdenken. Man muss, es ist ja nicht alles, wie sagt man, letztes weiße Schluss, aber probier nochmal.
Hey,
kannst du implementieren in der Firma?
Du musst die Info wie ein Golfball durch den Gartenschlauch durchzuzeln.
Jeder kann nicht so gut sagen wie du. Sind wir das Nächste? Machen wir den Pinguin.
Ja, ja.
Ja, sind wir schon wieder im lustigen Bild. Heute ist schon wieder ein bisschen trocken, das Ganze.
Ja, vollgas trocken, weil wir einfach über Sachen reden, die schwierig sind. Aber jetzt kommt der Faktor Gaudi. Jetzt haben wir. Wenn du Mitarbeiter hast, wie hältst du die Leute bei Laune?
Wertschätzung, generell Mitarbeiter gegenüber.
Ja, aber Wertschätzung ist ein Wort.
Ja, Wertschätzung ist ein Wort. Im Geld würde ich jetzt nicht aufwiegen, obwohl es für viele Leute immer das Wichtige ist. Und das ärgert mich ab und zu, dass ich einfach viele Mitarbeiter oder viel, wie soll es nennen, wie es angestellt ist, was einfach was Hackler, die glauben dann über die Geld, die zum fordern können oder müssen, dass ich okay, ich will mehr, aber der wegen 200 Euro woanders hingeht und glaubt, der muss den wegen dem erpressen, wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Lass dich auf keinen Fall erpressen. Ich habe so oft erlebt in meiner Selbstständigkeit, dass ich mich hinter meinem Produkt, hinter meiner Leistung, hinter meiner Persönlichkeit versteckt habe und nur aus Angst, dass die Drecksau nicht geht oder dass der Wichser reißt und ich hab den dann in einem Wochenende, weil Veranstaltung habe ich echt die Goschen gehalten und lernen sage ich eins, tat's das nicht. Lasst euch von keiner pressen, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, Leute, die was wirklich hinter, also die was das gemeinsame Ziel mit euch verfolgen, unterstützt die Leute.
Ja, das stimmt.
Redet mit einer, was brauchen. Man kann gemeinsam sagen, hey, wo bist du, was brauchst du von mir? Natürlich kann es nicht jeder 3 Tage Wochen geben bei voller Bezahlung, das wird nicht funktionieren. Also ihr müsst euch vorher überlegen, was ist für deinen Betrieb möglich, was ist auch möglich mit deinen anderen Mitarbeitern gemeinsam, weil du kannst nicht einer 3 Tage Wochen geben und der andere hackelt 5 Tage Wochen und der für 3 Tage Wochen kriegt dann 4er und der andere für 5 Tage kriegt dann 2er. Das wird auch so kommen, das wird nicht funktionieren.
Natürlich nicht.
Aber was für einen Konsens kannst du mit den ganzen Leuten schaffen? Und du musst dir, glaube ich, einen Rahmen bewusst sein, wo sich jeder Mitarbeiter bewegt und den musst auch durchziehen. Und sei nicht der Freund von deinen Mitarbeitern. Habe ich oft den Fehler gemacht. Das muss jetzt auch lachen.
Ist ein bisschen drüber. Ist schwierig. Ist schwierig. ist schwierig, aber auf irgendeine Art und Weise ist trotzdem wichtig, dass man einen guten Konsens findet. Musst dir vorstellen, weil du gesagt hast, von irgendwelchen Leuten, weißt du, wer mich die Woche angerufen hat? Der Jürgen. Diese Ratte.
Du machst das.
Sicher mache ich das. Diese Frechheit muss man mal haben, mich zum Fragen, ob ich einen Job habe für jemanden, der mich damals, glaube ich, 50.000 Euro gekostet hat, dem ich seine Firma gerettet habe, beziehungsweise ihm das versucht habe, irgendwie, dass er seinen Konkurs da irgendwie umbringt, habe ihm das übernommen, habe ihm auch noch Gehalt gezahlt für einige Zeit und dann hat er mir auch noch die Firmendaten mitgenommen und das angerissen und hat die Frechheit, solche Leute, von solchen muss ich fernhalten. Weil das finde ich absoluten Witz. Also man sollte so viel Anstand haben, dort nicht mehr anrufen.
Ja, aber die Leute heutzutage sind echt richtig frech. Ich sage jetzt einmal ganz, ganz nett ausgedrückt.
Ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich war so baff, wenn man dachte, das kann gar nicht sein.
Na, hast du gesagt.
Unglaublich. Ich habe gesagt, wow. Also ich muss sagen, ich ziehe den Hut von ihm, diese Kochanlässe zu haben, dass er mich anruft. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich zu... wie soll man das sagen, zu unspontan war, dass er ihm gesagt hat, was ich mir denke.
Ja. Im Nachhinein hat er sicher so viel Rede, also so viele Sachen eingefunden, die du gesagt hast, oder?
Ja, Dreckser, Wichser, fucking Schlechte, du Wappler, du Lurch. Hat mich total geärgert. Es gibt so wenig Leute auf der Welt, die mich auf die Palme bringen können, er gehört leider dazu. Anyways, aber wir nennen keine Namen.
Nein, genau.
Nein, auf jeden Fall, der Punkt ist, ich denke mal, das, wie du sagst, ich habe ein bisschen was gelernt, was ich leider auch noch nie exekutiert habe. Eigentlich müsste man sich selber für die eigene Firma ein kleines Gehaltsschema bauen. Also ein Schema bedeutet wirklich A, B, C, D, E, F oder irgendein oder Zahlen für Gehaltskategorien machen, jemanden einstufen und sagen, okay, bis zum Jahr 3 ist das so viel, bis ab Jahr 4, 5, 6 steigert das automatisch, gibt es einfach ein System dahinter. Und wenn ich sage, ich werde eingestellt in der Firma im Schema F oder Schema C oder Schema D, dann ist das so und das ist dein Weg, der vor dir ist, finanziell. Das könnte man tun. Die großen Firmen machen das. Und machen das eigentlich, und jetzt abgestimmt natürlich, auch über dem, was im Kollektiv steht, wenn du Leute hast, die über dem auch was bringen müssen. Das ist klar. Sonst brauchst du das System nicht. Weil sonst sagst du, schau in Kollektiv eine 1780 und jetzt hört die Gehaltserhöhung. Aber das ist meiner Meinung nach zu wenig. So wirst du, wie sagt man immer gässig, wenn du mit Bananen zahlst, wirst du noch offen kriegen. Mhm. Deine Erfahrung?
Ja, was meinst du damit? Jetzt muss man ein bisschen aufklären.
Bedeutet, gib einem, übrigens, der richtige Terminus ist Kollegen oder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Solange wir noch gendern dürfen in Oberösterreich.
Hey, lustigerweise, apropos gendern, da habe ich es gar nicht gedacht. Jetzt haben sie, das habe ich auf Insta gesehen, oder irgendwo, muss ich wirklich kurz mal einwerfen. Haben sie gesagt, was das Gendern überbringt, ja, und dann haben sie gefragt, welche Skifahrer, also wenn wir nicht über Skifahrerinnen, sondern über Skifahrer reden, fallen da ein, und dann haben sie nur Haberer genannt, und dann haben sie gesagt, welche Skifahrer und Skifahrerinnen fallen da ein, dann haben sie Skifahrerinnen und Skifahrer genannt. Also, keiner denkt von Haus aus, wenn du jetzt schon Skifahrer plakativ einmal sagst.
Ja, das dauert halt einfach nicht, dass dem es ein Show ist. Frauenfußball gibt's ja.
Ja, und gendern tue ich trotzdem nicht. Kennst du mir Steining dafür? Das mache ich einfach nicht. Ich werde nie Skifahrer und innen sagen oder Busfahrer und innen. Was ist denn das für ein verfickter Schwachsinn?
Hört auf mit der Blödsinn, oder? Sagen Skifahrerinnen
und ich sage keine eine Frauschaft. Ja, Mannschaft und Frauschaft, das hast du mir gesagt. Alter, da speibe ich fast, wenn ich sowas
sage. Ja, das habe ich mal. Wirklich, das hat mir ja je einfallen lassen, extra für die.
Naja, so du hast das. Das gibt's gar nicht.
Das ist Mobbing.
Das nur Mobbing,
genau, Podcast. Das ist Mobbing. Genau. Das ist Kitzeln.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was du gefragt hast.
Nein, absolut. Absolut. Schau her, die ganze Thematik zum Thema Personal ist deswegen wichtig und deswegen bringe ich es auf den Punkt. Ich habe von großen Firmen gelernt, mit denen ich zusammenarbeite, mache ein gescheites Gehaltsschema für die, auch wenn es ein kleines ist, mit ein paar Stufen, und da jeden, den du einstößt, einem legt es auch offen, auch alle anderen Stufen. Zack, das sind die 5 Stufen bei uns. Du bist in der Stufe D, weil das die also Kategorisierung
der Mitarbeiter
genau weiß, in welchen
kann, genau, oder wo er
genau,
hinkommt,
wo er genau wo weiß, kann. Genau. Diese Sicherheit, diese Transparenz. Ja, das ist
auch ein Rahmen.
Genau.
Auch ein Rahmen.
Aber ich kann das sagen, ganz ich habe es in 20 Jahren noch nicht geschafft. Weil ich es nicht angefangen habe, so. Ich depp. Weil wenn du das einmal nicht anfängst und dann die Leute praktisch alle irgendwo hinstößt und dann ganz, je nachdem, wo was halt gerade irgendwie, wie soll man das sagen, wo sich halt jeder auch hinbewegt, indem er Stunden, indem er Gehalt, und dann den Rahmen ja eigentlich komplett verlässt, dann hast du verloren. Dann hast du verloren.
Leitplanken schaffen, wo ich sich bewegen darf. Sonst bist du einfach draußen. Aber so hätte man jetzt einmal auf der anderen Seite einmal denkt, jetzt muss ich ein bisschen, ich glaube nicht, dass das egoistisch ist, aber jetzt muss ich mir denken, sollte man sich selber nicht auch so viel wert sein, dass man sagt, hey, pass auf, man steigert als Unternehmer, wo man Arbeitsplätze sichert, auch seinen Wert oder sein Ding, wo du sagst, du zahlst jetzt so ein Mix aus, dann zahlst du 10%, dann 20%, dass du auch mit der Gehaltsstufe mitgehst, weil zum Beispiel, ich habe so viele Jahre erlebt, wo ich mir monatelang keine Lohnauszeit habe, dann wieder ein bisschen was aus der Kasse rausgenommen habe und das. Und das macht ich selber, und ich glaube, da kennen sich viele Selbstständige, auch in der Gastronomie, sehen sie da wieder oder hören sie da wieder viel in dem Satz, dass sie einfach sagen, hey, sie zahlen sich mir weniger aus oder nicht immer das gleiche Gehalt, dass du immer alles bezahlst, aber bei dir zurücksteckst, sollte ja auch nicht so sein, was?
Ja.
Weil da reden wir von Mitarbeiter, Angestellte, Einkauf, Verkauf, seine Zahlen unter Kontrolle haben, aber wie viele Leute gibt es, die selber an Unternehmen oder Firma oder Einzelunternehmen, das ist scheißegal, haben, die sich selber dann zurückstellen vom Gehalt her und klar machen und dadurch auch in ein bisschen Frustration reinkommen.
Ja.
Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass ein selbstständiger Unternehmer, wie man das auch titulieren kann, dass der sagt, hey, ich muss schauen, dass ich meine Zahlen so im Griff habe, dass ich mir immer jedes Monat meinen Lohn auszahle und nicht mit 3.000 Euro anfange oder mit 2.000 oder mit 1.500 am Anfang und dann 3 Jahre später nur über 1.800 Euro vielleicht auszahle und aber 70, 80, 90 schon hackt.
Willst du ein fettes Geheimnis hören?
Ah, nee, sag mal's.
Ich sag das ganz leise. Und nicht, weil ich so super bin, sondern weil es nicht anders gegangen ist. Ich glaube, ich habe mir in der Harrison die ersten 7 Jahre oder 8 Jahre 1.500 netto gezahlt. 12 Mal.
Ja, 1.500 ist ein guter Betrag, weil das haben wir uns mir am Anfang beim Hotel ausgezahlt. Und nicht 12 Mal, sondern ab und zu nicht 10 Mal. Dann haben wir nicht mehr. Ja,
aber
da
was
braucht man jetzt nicht
großartig reden.
Natürlich, du hast halt Essen drängen und alles Mögliche, aber trotzdem, das machst und
genau. Hackelst
aber
genau.
100
genau.
Stunden am Anfang
genau.
Und du hängst nur in der Scheißhocken genau. Drin. Das ist ein Wahnsinn. Und das darf auch nicht sein, weißt?
Natürlich.
Weil wir müssen mindset-technisch und geistig so gut drauf sein, dass wir resilient sind für Sachen, die was kommen, dass wir den ganzen Zinnober am Laufen halten, dass wir unsere Mitarbeiter, deren Angehörige, du hast eine Verantwortung auch für das Ganze. Und wenn du verbrennst vorher, wird das Ganze nicht, wirst das Ganze zerbrechen.
Ich postuliere jetzt einmal, egal was du machst, ich glaube, du hast wahrscheinlich in jedem Geschäft 5 Jahre Zeit, irgendwas zu finden, das dir die Butter aufs Brot schmiert. Sollen es vielleicht 7 Jahre sein? Also du wirst das mit der normalen Hocken und mit dem, was du eigentlich ursprünglich gedacht hast, alleine schaffen. Du musst irgendwas finden, ob es dann der Handel ist, die Dienstleistung, also dein Nocker, der hart ist, verkaufst stundenweise oder was auch immer ist. Das ist die einzige, du musst nachher irgendwas finden, was die Butter aufs Brot schmiert. Weil die mit viel einhackeln und wenig verdienen, das kennen alle. Das ist leicht.
Das ist jetzt keine Kettenwissenschaft.
Genau, im Gegenteil. Eigentlich ist es ja pure Dummheit. Und darum sage ich, irgendwann musst du dann irgendwas finden, dass du mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung dann so viel Geld verdienst, dass die gute Hocken zwar nicht weniger wird, aber zum Schluss einfach einmal ein Geld überbleibt. Also wir haben lang gebraucht. Ich habe bei der Harrison eigentlich fast 10 Jahre gebraucht, bis das einmal ein Geld überblieben ist.
Ja, weil es ja Wahnsinn, ich kenne ein paar Leute, was du jetzt sagst, du musst das machen, aber wenn du nicht aus einer Unternehmerfamilie kommst, das Wissen, ein ganz kleiner Prozentsatz, weißt du das, oder überreißt es gleich, oder macht ein Studium und hat eine Wirtschaftsausbildung, weiß der Teufel was. Aber ich kenne so viele Leute, die was Elternhaus haben, was schon selbstständig waren, oder was Geschäftsführer waren, oder was wirklich eine gute Position gehabt haben, hey, die sind ganz anders in Einstellung, die kriegen das auch ganz anders mit. Ich meine, ich habe einen Späßl, mit dem bin ich früher wirklich gut Späßl gewesen und das ist wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich eine große Firma. Und der hat schon mit 17 eine ganz andere Einstellung gehabt. Ganz eine andere Einstellung von der, wie es da eine Sache rangehst, weil wir sind ja da noch mit die Muckel umgeflogen mit 17. Weißt, wir haben da noch Fantasien gehabt, in den Ober, 600 Frau außer, auf der Sonntag heim, ein bisschen arbeiten gegangen, pushen gegangen, dass wir uns das Nachtleben leisten haben können. Das war unser Ding. Der hat schon ganz anders gedacht. Da einmal zum Reinkommen und die Fehler selbst zu machen, wenn wir anfangen mit dem Ganzen, also ich bin ja gerne Braunburg gewesen, habe mich da in Gastronomie reingestolpert und habe dann geglaubt, wir reißen die Welt nieder und dann ist einmal der große Finanzrealismus gekommen, dass nicht alles nur super cool beim Service sein ist, sondern dass dann mehr dazugehört.
Ja.
Das hat mich richtig tief getroffen und wirklich mit der Faust richtig ins Gesicht.
Ja.
Und ja, daraus gelernt oder daraus nicht gelernt. Ich habe lange gebraucht, bis ich daraus gelernt habe, weil ich immer ein Lebemensch war, habe immer vorgemacht, ja, ich bin der Stürmer, bin nicht so auf Geld bedacht bei dem Ganzen. Aber Geld muss
überbleiben.
Zu deiner fucking Priorität sein. Nein, das muss halt zu einem gewissen Teil zu einer Priorität bei dir sein. Wenn jeder sagt, na, Geld ist nicht wichtig, Bullshit, fickt sich ins Knie, geht's gleich heim, geht's irgendwo hackeln, werd's nicht selbstständig. Aber wenn du selbstständiger bist, ist auch für dich verpflichtend, für deine Mitarbeiter, dass Geld zu einer Priorität wird. Wenn du es nur so der Hit wirst und Tag erlebst, wird keiner davon profitieren. Keiner.
Also Faktum ist, wenn die Rechnung in der Firma nicht so aufgeht, dass die Firma, sagen wir mal, ein paar Prozent des Umsatzes Gewinn schreibt, neben dem, dass die Gehälter gescheit gezahlt sind, dann hat es eh keine Wirtschafts- und Berechtigungsbasis.
Ja.
Und wie gesagt, die Gewerbebehörde sperrt dein Unternehmen nach 3 Jahren wegen Liebhaberei zu, wenn du 3 Jahre lang Miese schreibst.
Und wenn du der Gebietskrankenkasse-Abgabe nicht zahlst, bist du auch sofort in einer Bredouille drin, weil die warten nicht. Also Sozialversicherungsgebietskrankenkasse, du wartest verfickt lang und liebe Grüße an die ganzen Sozialpartner, was wir haben. Schaut mal, dass solche Kohle schneller zahlt, wie wir zahlen müssen, weil das taugt nämlich überhaupt keinen, das fuckt jeden richtig an.
Ja, ist so. Ich glaube, die große Frage, die man sich stellen muss, wenn man jetzt was anfängt, und nach so 2-3 Jahren draufkommt, ist tragt sie eigentlich noch nicht gescheit. Was macht man dann? Durchziehen oder einen Hut drauf haben?
Ja, wir haben durchgezogen, jahrelang.
Genau. Jetzt ist die Frage, sind wir deswegen gescheiter?
Ja, schon ein bisschen.
Ich glaube auch. Jetzt ernsthaft. Weil ich glaube, allein in dem Tun und immer wieder sich neu überlegen, was könnte besser, was könnte nicht der Markt wollen, aber was kann ich glaubhaft umbringen, kommt man irgendwann einmal auf irgendwas, was funktioniert. Und ich bin überzeugt davon, dass Hartnäckigkeit zum Schluss erfolgreich macht.
Weißt du, was ich glaube, ein bisschen schwindet, wenn du probierst und tust und einfach durchziehst und dich selber zurückstößt, dein Selbstwertgefühl und das verlierst du ein wenig und das darfst du nicht verlieren. Weißt du, du stößt dich selber, du stößt selber die, dein Leben und im Endeffekt auch deine Familie, wenn du nicht hast, ob es jetzt nur eine Partnerin ist. Aber auch wenn es nur du selber bist, das kann nicht wurscht. Du musst das ja so wie wert sein, dass dein Haken dein Leben finanziert und du nicht in irgendwie überlegen musst, ob du am Sonntag, wenn du frei hast, essen gehen kannst.
Tja, oder nicht. Das ist allalong.
Und es gibt viele Leute, Andi, du kennst das auch, es gibt fucking viele Leute, die einfach nicht das machen können, was wollen, hackeln, aber 70, 80 nicht gestanden.
Stimmt.
Und dann wollen sie auf Urlaub fahren und das können sie nicht leisten.
Stimmt.
Was ist, das ist ja verfickt, das kann ja auch nicht sein.
Ja, was ist. Aber das Credo muss heißen, eigentlich musst du in der Woche mit 40, 50 Stunden Arbeit auskommen, egal was du machst. Wenn du damit dann dein Überleben nicht zusammenbringst, dann machst du was falsch, dann musst du echt was anderes machen.
Work smart, not hard.
Ja, das ist so leicht gesagt, weil ich schaff's auch nicht. Ja. Du sitzt da, Scher, bist da schon wieder mehrtägig irgendwo in Nürnberg, also sind wir smart deswegen?
Ja, schon.
Nehmen wir auf die Nacht einen Podcast auf.
Ja, weil es uns auch Spaß macht. Ja,
stimmt. Stimmt.
Das muss man also sagen. Nein,
was der will. Du hast vollkommen recht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Spaß muss machen, die Hocken. Weil eigentlich ist vollkommen wurscht, wie lang man arbeitet. Eigentlich ist vollkommen wurscht, was man tut. Und es ist auch vollkommen scheißegal, wie viele Stunden das sind. Ich glaube, jemand, der zum Stundenzählen anfängt, hat eh schon verloren. Egal bei was.
Hey, glaubst du, dass zum Beispiel, jetzt nehme ich es mal wirklich so groß her, wie ist der von Amazon, der Vogel, der Jeff Bezos, ja? Wenn der Hund 70, 80 Stunden arbeitet, glaubst du, dass dem die Stunden irgendwie am Arsch gingen?
Glaube ich nicht.
Der Typ hat einen Antrieb und der hat ein großes Ziel und der intrinsische Antrieb. Und ich muss jetzt wirklich so sagen, wenn ich so nachdenke, ich will nicht einmal ganz so groß greifen, ich denke nur einmal an meinen Vater. Ich habe nie verstanden, warum mein Vater so viel hackelt oder so viel macht und dann aber auch nicht, ja, absolut kein reicher Mensch ist. Eine Erfahrung vielleicht. Aber der Typ hat einfach so eine Freude an seiner Hocken und der hat seine Erfüllung. Der Papa hat es auch mal gesagt. Der ist in der Werkstatt, im Endeffekt ist der Hund umgefallen.
Happy Place, du, der hat sich,
ja,
der ist weißt, am 8. Ist der ist um 6, 7, 8 ist in die Werkstatt gegangen und um 3 in der Früh ist er aufgekommen, hat sich wahrscheinlich ein, zwei Bier in die Pfiffen dabei und ist nachher mit einem Grenzer aufgegangen, wahrscheinlich schwarz vor lauter Metallstab und hat sich gedacht, geil, heute habe ich was geschafft, heute habe ich was geschafft.
Ja, und da hat es nicht ein paar kleine Sachen gegeben, wo wer gesagt hat, hey, Alter, du machst echt die geile Hocken. Und da ist ihm die Kohle gegangen, da ist ihm das gegangen, dass
sie einfach ist sicher auch wichtig. Aber ich glaube, es war ihm selber einfach, es hat ihm selber taugt. Die Wertschätzung, das braucht man natürlich nachher schon. Handwerk braucht Wertschätzung. Aber ich glaube, es geht wirklich hauptsächlich darum selber, dass man was macht, was man kann und was einen Spaß macht. Und wenn es zum Schluss wer schätzt, ist es natürlich cool auch noch, das ist eh klar. Das stimmt schon, beim Handwerk, ohne dass irgendwer mal sagt, hey, das ist eine coole Geschichte, ich meine, dann machst du eh was falsch.
Aber da kennst du das selber, anderer sagt, hey, der ist ja deppert, warum hackelt er so viel? Ein anderer hat eine andere Erfüllung, der hat die Erfüllung. Und wenn einer das geschafft hat für sich, das zu finden, dass in seiner Arbeit, in seinem Hobby eigentlich dann aufgeht.
Ja, Hobby und Beruf, das Sachen das sollte man eigentlich nicht zu viel versuchen, nicht zu viel zu trennen, aber es stimmt.
Und Berufung heißt ja, Berufung.
Berufung ist
in deutscher Sprache ist ja ganz lustig. Deutsche Sprache ist eh ganz lustig, weil du hast ja sehr viele, wenn du das einmal wirklich aufarbeitest, das Wort, da kommt halt schon sehr viel raus. Beruf, Berufung, ist schon gut.
Ja.
Hey, ich glaube, heute sag's ich einmal, ich glaube, dass das ein guter Wort zum Abschluss, ein gutes Wort zum Abschluss ist. Jetzt sind wir mit zweites Bier. Jetzt fange ich schon ein bisschen zum Blutschen
an. Ich würde sagen, mit dieser Weltsensation.
Genau. Weltsensation.
Mach uns nochmal ganz kurz die Robbe.
Ich hab gewusst, was jetzt kommt. Du bist ja so ein Spezialist.
Liebe Herr Stimmer,
meine Freunde des guten Geschmacks.
Ihr da draußen, hey, habt eine schöne Woche. Ich würde sagen, wir werden die Welt zwar nicht wie Pinky und Brain niederreißen und die Weltherrschaft an uns ziehen, aber vielleicht machen wir es ein Stückchen besser. Gemeinsam.
Niederreißen will sich ja keiner. An uns reißen wollen wir es. An uns. Hey, und wenn ihr irgendwelche guten Tipps für 2025 habt, wie wir stabiler bleiben, was ihr deren Nachwelt mitgeben wollt, schreibt es uns.
Ja, ich würde sagen, kurze E-Mail-Adresse nochmal ganz kurz. Ich habe meine prost@transecco.at. Deine?
office@feine-klinge.at.
Voll geil. Und ich würde sagen, mit dem lassen wir es. Schöne Woche.
Bussi.
Vierte euch.
Servus. Ciao.